Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Wir bei Tag für Tag hören nicht nur gern Radio. Einige von uns lieben auch Fernsehserien. Und wenn die dann auch noch mit Religion zu tun haben, dann provozieren sie auch schon mal eine redaktionsinterne Debatte. So ist es jetzt auch mit der Serie Messiah, die seit neuestem bei Netflix zu sehen ist. Dazu gleich mehr. Außerdem heute bei Tag für Tag. Ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz in Indien benachteiligt Muslime. Die Proteste dagegen gehen weiter. Und der Kirchenarchitekt Gottfried Böhm wird heute 100 Jahre alt. Wir gratulieren. Damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Erlöser ist da. Zumindest beim Streamingdienst Netflix. Da ist neuerdings die Serie Messiah zu sehen. Es geht um einen charismatischen, geheimnisvollen Anführer, der an verschiedenen Orten der Welt auftaucht, in Rätseln spricht, Wunder vollbringt und schnell viele Anhänger um sich schart. Kein Zweifel, das ist ein Jesus-Typ. Will man das sehen? Christian Röther hat es ausprobiert.
Der Messias spricht, und zwar arabisch. Keine Geschichte wurde wohl so oft erzählt wie die des Jesus von Nazareth. Doch gleich zu Beginn überrascht die Netflix-Serie Messiah. Denn dass der Erlöser heute ausgerechnet in Syrien erscheint, das hätten wohl die wenigsten erwartet. Zumindest im westlichen Publikum. Und der Heilsbringer legt auch gleich richtig los. Er scheint den islamischen Staat im Alleingang zu besiegen. Mit einem Sandsturm. Die Massen jubeln, nennen ihn Al-Masih, das arabische Wort für Messias. Und er führt sie in die Wüste und dann zum Heiligen Land, nach Israel. Eine wahre Sintflut biblischer Bilder und Anspielungen. Die Serie trägt richtig dick auf, aber das weiß sie auch selbst, spielt damit.
Wandelt auf diesem Scheißwasser.
Ist ein bisschen klischeehaft.
Schon, aber hat uns trotzdem alle ziemlich überrascht.
Und der Messias sieht natürlich nicht nur so aus, wie Jesus eben meistens aussieht. Nahöstlicher Typ, Anfang 30, lange Haare, Vollbart. Er redet auch wie Jesus in der Bibel, nennt sich selbst das Wort oder die Botschaft. Und seinen Vater nennt er Gott.
Wenn er wirklich Gott wäre, braucht er keine Zaubertricks.
Jesus hat auch genauso gehandelt. Oder er lief rum und zeigte Tricks. So findet man Fans.
Der Serien-Jesus wird ausgerechnet von einer Jüdin verfolgt, einer Agentin der CIA.
I'm what you might call a follower of yours, as in I have been following you. Syria, Israel, Jordan, Mexico.
Your CIA.
Eine Jüdin gegen Jesus. Eine Anspielung auf den innerjüdischen Widerstand gegen Jesus im Neuen Testament und nah dran an antijüdischen Stereotypen. Die verstockten Juden, die nicht an den Heiland glauben. Doch auch das wissen die Serienmacher offenbar selbst.
Was war Jesus letztlich? Bloß ein populistischer Politiker, der ein Ding mit dem Römischen Reich laufen hatte.
Wow, gesprochen wie eine echte Jüdin.
Aber die Serie spielt eben nicht nur mit dem Jesus des Christentums und mit dem Messias des Judentums, sondern auch mit dem Islam. Und das ist eine der großen Stärken von Messiah. Ein interreligiöser Coup, der die ganze Handlung trägt. Denn auch im Islam gibt es die Vorstellung, dass Jesus am Ende der Zeit zurückkehren wird. Auf Arabisch heißt er Isa oder eben Al-Masih. Der spricht in der Serie nicht nur Arabisch, er spricht auch Hebräisch und Englisch oder Deutsch, wenn man die Tonspur umstellt. Und auf einmal ist er in Texas und betet in einer Baptistenkirche.
Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war
und der da kommt.
Die Menschen wissen nicht, wo Al-Masih herkommt und was er vorhat, doch sie folgen ihm. Christinnen, Muslime, Jüdinnen, Atheisten. Al-Masih überwindet Grenzen und erweckt neue Hoffnungen.
Es ist nicht wichtig, ob er echt ist. Er ist gut.
Aber er spaltet die Menschen auch, wie es auch Jesus getan hat und wie es wohl das Los aller charismatischen religiösen Persönlichkeiten ist. Sie spalten in Anhänger und Gegnerinnen.
Ich weiß nicht, wer er ist oder was er will, aber eines weiß ich mit Sicherheit. Er ist nicht der scheiß Messias.
Und dann sind da noch die Zweifelnden. Vom Flüchtling bis zum Präsidenten. Die ganze Serie ist voller Zweifel. Das ist vielleicht ihr eigentliches Thema. Menschen werden von Ungläubigen zu Al-Masih-Anhängern. Andere fallen vom neuen Glauben schon bald wieder ab. Ihre Hoffnungen werden enttäuscht. Sie verzweifeln. Und die Serie sät den Zweifel nicht nur in den Figuren. Auch mit Worten und Bildern. Sind die Wunder echt oder bloß Zufälle und Tricks? Al-Masih, das kann im Islam auch bedeuten, der falsche Messias, Al-Masih ad-Dajjal. Der soll vor dem echten Messias kommen, um die Menschen zu verführen. Ähnlich wie der Antichrist im Christentum oder Amilus im Judentum. Ist der Serien-Messias also der Auserwählte oder ein Betrüger? Ist er psychisch krank oder eine neue Art von Terrorist?
Gibt es einen besseren Erfüllungsgehilfen des Chaos als einen neuen Messias?
Als Zuschauer zweifelt man mit und man grübelt über die Messias-Figur im Allgemeinen. Wie entstehen Propheten, Heilsbringer, Religionsstifter? Manche würden sagen, Gott schickt sie. Aber entscheiden nicht letztendlich die Menschen über Erfolg oder Misserfolg eines möglichen Messias? Durch ihren Glauben oder ihren Unglauben? Wer Messias sein will, der muss ausreichend Menschen von sich überzeugen. Sein wahrer Gegner ist der Zweifel. Und Messiah lobpreist genau diesen Zweifel.
Auch eine Geschichte über das Zweifeln. Es geht um die Serie Messiah bei Netflix. Und das Thema wollen wir jetzt noch etwas vertiefen. Bei mir im Studio sind der Autor des Beitrags, Christian Röther, studierter Religionswissenschaftler, und mein Kollege Andreas Mein, Redakteur bei Tag für Tag, Theologe und passionierter Seriengucker. Herr Mein, die These, dass es bei Messiah mehr um den Zweifel geht als um den Erlöser, haben Sie das auch so gesehen?
Der Gedanke ist natürlich hochinteressant und ich verstehe auch, was Christian Röther meint und ich will mit meiner Gegenrede auch nicht recht haben. Vielleicht hat er recht. Und jetzt kommt natürlich das Aber. Ich gebe mal zu bedenken, dass dieser Messias in keiner Situation in der Serie, er lacht nie. Er lacht einfach nie. Die Serie ist absolut humorfreie Zone. Keine Spur von Ironie, von Distanz zu diesem Hokuspokus, den der Messias fabriziert. Und Ironie, Selbstironie, Humor, Distanz. Also ich betrachte das schon als natürliche Geschwister des Zweifels, im Zweifel für den Zweifel. Und so habe ich meine Zweifel, ob es wirklich um den Zweifel geht in dieser Serie.
Also weil der Messias so ernst rüberkommt. Er wirkt sehr ernst, genau. Er streut diesen Zweifel nicht durch seine Mimik sozusagen, aber zum Beispiel dadurch, dass er so einen Trick vollführt, wo er eine Münze verschwinden lässt, wird der Zweifel in seiner Figur gestreut. Und auch die Perspektive, die der Zuschauer hat, dass man zum Beispiel die Wunder oder Nicht-Wunder oder Tricks nicht so genau sehen kann, weil irgendwie noch Leute vor der Kamera stehen. Also die ganze Perspektive lässt einen eben rätseln, was da passiert. Und ich habe mir auch nochmal den Trailer jetzt angeguckt für die Vorbereitung. Und schon da steht drin, wird er dich bekehren oder betrügen? Also diese Spur wird auch schon selber gelegt.
Wir haben beide alle 10 Folgen gesehen und wir spoilern nicht, wir verraten nichts. Aber das Thema der Wunder, das zieht sich schon durch und wir werden überwältigt.
Jetzt würde ich aber gerne noch mal wissen, ohne zu spoilern, ich weiß schon, der lacht nie, aber wie wird er denn insgesamt als Erlöser dargestellt, Christian?
Ich habe es im Beitrag ja auch schon gesagt, er sieht sehr jesushaft aus. Vielleicht würden Europäer und Amerikaner, also weiße Amerikaner, sich ihn eher noch ein bisschen hellhäutiger vorstellen. Da widerspricht er, finde ich, so ein bisschen westlichen Vorstellungen und er ist auch relativ klein, also ein bisschen schmächtig. Ich finde, er sieht jesushaft aus, sicherlich auch, weil das so vermarktet werden soll. Ja, wenn man jetzt eine Messias-Serie macht, dann soll das auch gleich erkennbar sein und der soll nicht völlig anders aussehen. Aber er ist schon irgendwie so eine gebrochene und ich finde auch ein bisschen schwächliche Gestalt.
Er ist ein Hippie, der Love and Peace predigt. Er sieht aus wie Winnetou in den Karl-May-Festspielen, ohne den Karl-May-Festspielen zu nahe treten zu wollen. Er ist einer, der ist für Juden und Christen und für Muslime da. Er hat von allem etwas, also quasi der beliebte Mix. God is one, Gott ist einer. Und die Unterschiede sind irrelevant.
Ist das anschlussfähig für andere Religionen oder schon eher eine christliche Angelegenheit?
ist es extrem anschlussfähig. Ich glaube, darauf setzt die Serie. Ich meine, wir müssen uns ja nichts vormachen. Die müssen damit Geld verdienen. Und es ist keinesfalls eine rein christliche Perspektive. Ganz im Gegenteil, das ist ja ein arabisch sprechender Messias. Also die Guten sind schon eher die Muslime.
Auch in der muslimischen Welt ist es ja auch kritisch aufgefasst worden, auch in der Serie gibt es Muslime, die ihn ablehnen, genauso wie Muslime, die ihm folgen, was es auch unter den Christen gibt und auch unter den jüdischen Figuren wird das angedeutet, also es ist überall so eine Ambivalenz drin, sicherlich auch, genau damit es nicht nur von einem christlichen oder aus christlich geprägten Ländern dem Publikum geschaut wird, sondern weiter anschlussfähig ist, sicherlich auch das viele Arabisch, was zu hören ist, das Hebräisch, aber eben nicht eindeutig anschlussfähig und identifizierbar. Also man identifiziert sich nicht mit dieser Hauptfigur, weil die eben so ambivalent und auch gebrochen daherkommt, würde ich sagen.
Aber da frage ich mich ja auch, ist das überhaupt eine tatsächlich religiöse Geschichte und religiöse Figur? Oder geht es nicht vielleicht auch um die Frage, was macht einen Menschen zum Anführer, dem andere dann ergeben folgen?
Ja, die Geschichte verweist auf jeden Fall darauf, dass erfolgreiche religiöse Figuren auch immer eine politische Komponente haben. Also wenn da neue Bewegungen entstehen, hat das auch immer was Politisches. Umgekehrt ist natürlich so eine Erlösergeschichte auch, kommt die nicht nur im religiösen Kontext vor, sondern sie prägt unsere ganze Kultur. Also alle Geschichten, Fernsehen, Fiktion, Bücher sind von Erlöserfiguren geprägt. Auch in der Politik oder im Sport tauchen immer wieder Erlöser auf, weil wir eben so dieses Motiv in der westlichen Kultur und auch darüber hinaus so verinnerlicht haben, dass es irgendwie Erlösergestalten geben kann und dass wir uns danach sehnen.
Aber er ist ja gar kein richtiger Anführer, sondern er ist einer, der friedfertig, klein daherkommt, wie es eben hieß, den ich übrigens nicht als ambivalent und gebrochen dargestellt empfunden habe. Aber egal, es ist schon spannend, dass es geht letzten Endes gar nicht, glaube ich, um den Anführer, sondern es geht um uns Menschen, die eine Sehnsucht haben nach Erlösung, nach Befreiung. Und das ist eben die Sehnsucht nach etwas anderem als einem Führer alter Schule oder einem Anführer mit Macht. Es ist ein ganz anderer Typus.
Manche fürchten, dass die Serie religiöse Gefühle verletzen könnte. Jordanien etwa wollte die Ausstrahlung der Serie sogar verhindern. Was meinen Sie, Andreas Mayen, angemessen oder übertrieben?
Es ist übertrieben. Also wenn jemand Wenn Gefühle verletzt werden sollten, dann sind es eher ästhetische Gefühle, die haben wir schon angesprochen, auch politische Gefühle. Also wenn ich jüdisch wäre, wäre ich extrem verschnupft, weil die Bösen in dieser Serie sind Juden und Israelis. Und ich kann nur hoffen, falls es einen Messias geben sollte, das ist so mein Eindruck, dann möchte ich nicht, dass, auch wenn das nicht, ich habe da nicht viel mitzureden, wenn Gott hereinbricht als Messias, dann habe ich nichts dazu zu sagen. Aber ich hoffe mal, dass der nicht so aussieht wie dieser Hippie-Messias. Auf den kann ich gerade noch verzichten.
Und ganz kurz zum Schluss, ist das alles sehenswert?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und ich glaube auch Andreas Mayen, der es ja ein bisschen kritischer sieht, hat es trotzdem gern geschaut. Also ich würde mir auch die zweite Staffel anschauen.
Es ist ja auch spannend, wie sehr Religion überhaupt zum Faktor wird. Dass das eine Erfolgsserie werden kann, zeigt dir einfach, der Messias ist ein Thema.
Das waren Andreas Mayen und Christian Röther. Wir sprachen über die Serie Messiah, die beim Streamingdienst Netflix abrufbar ist. In Indien ist ein umstrittenes Staatsbürgerschaftsgesetz in Kraft getreten. Die hindu-nationalistische Regierung hat es gegen monatelange und teilweise blutige Demonstrationen durchgesetzt. Es sieht vor, dass Einwanderer aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan einen indischen Pass bekommen. Allerdings nicht, wenn sie Muslime sind. Kritiker sehen darin eine Unterwanderung der säkularen indischen Verfassung. Das oberste Gericht Indiens befasst sich bereits mit dem Gesetz. Und auf der Straße gehen gehen die Proteste weiter. In Neu-Delhi blockieren die sogenannten furchtlosen Großmütter gemeinsam mit jungen Musliminnen seit Wochen eine verkehrswichtige Straßenkreuzung. Peter Hornung berichtet.
Es klingt wie ein Kampfruf, doch es geht um Verbrüderung.
Hindu, Muslim, Sikh, Gesai!
Hindus, Muslime, Sikhs und Christen, ruft er. Und die Menge antwortet, wir sind alle Brüder und Schwestern. Hunderte junge Musliminnen haben eine wichtige Kreuzung im Süden Delhis blockiert. Ein Sitzstreik seit Mitte Dezember schon. Inzwischen steht hier ein Zelt, damit die Frauen vor der Kälte geschützt sind. Vorne im Zelt ein Podest, vielleicht einen halben Meter hoch. Darauf sitzen einige alte Frauen. Bilkis ist 82. Sie trägt ein weißes Kopftuch und einen dunkelblauen Sari mit roten Ornamenten.
Ich bin jetzt schon seit anderthalb Monaten hier und protestiere. Alle 4-5 Tage gehe ich mal nach Hause, aber ich werde hier sitzen, bis das Gesetz zurückgenommen ist. Das macht mir nichts aus. Zu Hause sitze ich ja im Prinzip auch nur rum.
Bilkis trägt dunklen Kajal, ihr Blick durchdringend. Der starke Wille ist ihr anzusehen. Sie ist eine der Dabang Dadi, der furchtlosen Großmütter, wie sie hier genannt werden. Denn eigentlich ist es unerhört, dass muslimische Inderinnen demonstrieren. Viele tun es zum ersten Mal. Nicht für sich, sondern für ihre Kinder und Enkel. Sie habe Angst, dass ihnen in einem reinen Hindu-Staat ihre Staatsbürgerschaft entrissen werde, sagt die 75-jährige Savari. Sie wolle nicht, dass Indien in Einzelteile zerfalle. Ob Hindus, Muslime, Sikhs oder Christen, sie seien alle gleich. Das Gesetz solle zurückgenommen werden, dann würden sie alle nach Hause gehen. Das Staatsbürgerschaftsgesetz entzweit Indien seit Wochen. Seit 10. Januar ist es in Kraft. Doch es ist weiter umstritten. Jetzt soll das oberste Gericht entscheiden. Das Gesetz sieht vor, dass Migranten aus Nachbarländern einen indischen Pass bekommen können. Muslime aber sind ausdrücklich ausgeschlossen. Erstmals wird damit Staatsbürgerschaft in Indien über Religion definiert. Eine Botschaft auch an die eigene muslimische Minderheit, 200 Millionen Menschen. Sie wollen nicht, dass damit ein Keil in Indiens Gesellschaft getrieben werde, sagt die Lehrerin Ritu Kaushik. Ritu ist Hindu, keine Muslimin. Dennoch hilft sie bei dem Protest.
Das ist kein Kampf alleine der Muslime. Es ist ein gemeinsamer Kampf von Hindus, Muslimen, Sikhs, Christen, weil das Ganze gegen die Traditionen unserer Nation ist.
Inzwischen werden Gerüchte gestreut, die protestierenden Frauen seien bezahlt. 500 Rupien, gut 6 Euro, bekämen sie zugesteckt, damit sie hier sitzen. Alles Unsinn, sagt Bilkis, die furchtlose Großmutter.
Wir haben Premierminister Modi nicht um etwas gebeten, weder um Kleidung noch um Essen. Wir kriegen unser Essen von den Leuten aus der Umgebung. Und was die Anschuldigungen betrifft, wir säßen hier nur, weil wir 500 Rupien bekämen. Wir haben kein Geld genommen. Wir werden von niemandem bezahlt.
Nein, sagt auch Lehrerin Ritu. Die Alten wie die Jungen, sie seien überzeugt, dass der Protest jetzt nötig ist. Nur deshalb seien sie hier.
Die Frauen sind hier für eine gerechte Sache. Sie sind hier, um ihr Land zu retten und nicht um Geld zu bekommen. Die Frauen sind weise und aufmerksam. Sie wissen, dass die Regierung das Land ruiniert.
Und so geht der friedliche Sitzstreik weiter, unter dem Motto, ich liebe mein Indien. Ein Indien, das, so wollen es die Menschen hier, sich nicht über Religion definiert.
Aus Neu-Delhi war das Peter Hornung. Der große Architekt und Kirchenbauer Gottfried Böhm wird heute 100 Jahre alt. Sein berühmtestes Werk ist wohl der Mariendom in Neviges im Bergischen Land. Eine Wallfahrtskirche, die aussieht wie ein Betongebirge aus ineinandergeschobenen Scheiben, Ecken und Spitzen. Solche Kirchen zu bauen, war erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und einer grundlegenden Reform des Gottesdienstes möglich geworden. Sakrale Räume sollten es ermöglichen, dass die Besucher einer Messe nicht nur stumme Zuschauer sind, sondern am Volksaltar mitfeiern können. Für Architekten sei das eine Befreiung gewesen, sagte Gottfried Böhm vor 2 Jahren in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Zu seinem 100. Geburtstag wiederholen wir Passagen aus diesem Gespräch im folgenden Beitrag.
Gottfried Böhms Werk strahlt weltweit. Schon sein Vater Dominikus Böhm war ein herausragender Kirchenbaumeister. Und auch 3 seiner 4 Söhne arbeiten als Architekten.
Zu Gottfried Böhms wichtigsten Bauwerken gehören viele Kirchen, zum Beispiel die Kölner Kapelle Madonna in den Trümmern, aber auch Profanbauten wie das Beensberger Rathaus oder das Potsdamer Hans-Otto-Theater. 1986 wurde Gottfried Böhm als erster deutscher Architekt mit dem angesehenen Pritzker-Preis ausgezeichnet.
Grüß Sie Gott.
Das Interview findet in Böhms Haus in Köln-Marienburg statt. Er sitzt in einem Sessel. Den Rollator neben sich. Schlohweißes Haar, schwarze Fließjacke, weißes Hemd. Auf dem Tisch vor ihm liegt ein zerlesener Band von Max Frischs Homo Faber. Den habe er gerade noch gelesen, erzählt er.
Es ist noch nicht lange her, da ging der Architekt und studierte Bildhauer noch jeden Tag ins Büro, wo jetzt sein Sohn arbeitet, und hat mitgemacht. Entworfen, gezeichnet, nach Lösungen gesucht. Das sei ihm jetzt zu anstrengend geworden. Doch die Schaffenskraft hat ihn noch nicht verlassen.
Ich mache erst so lauter verrückte Zeichnungen.
Auf einem kleinen Schreibtisch im selben Raum liegen Rollen mit Zeichenpapier, Stifte, Lineale, Anspitzer. Auf einigen Skizzen sind sakrale Räume zu erkennen, Türme und Säulen, haarscharf gezeichnet und zart koloriert. Manche davon erinnern in ihrer expressionistischen Form an den Mariendom in Neviges.
Dass die Wallfahrtskirche in der Literatur immer wieder als Böhms Hauptwerk bezeichnet wird, lässt er sich gern gefallen. Die Kirche sei doch wirklich interessant, sagt er, und spricht gleich über die besondere Konstruktion des Gebäudes, bei der sich Wände und Decken gegenseitig stützen. Das Zweite Vatikanische Konzil, sagt Böhm, sei für Kirchenarchitekten wie ihn damals eine Befreiung gewesen.
Ach ja, es war schon ein besonderer Geist, der dahinter steckte und der uns damals imponierte. Das bin ich ja nicht der Einzige gewesen. Ne? Ja, dass das Ganze menschlicher wurde, mit den Menschen verbunden und nicht etwas Abgehobenes sein sollte, sondern etwas ganz Gemeinsames.
Die katholische Kirche als Bauherrin sei bereit gewesen, radikal modern und avantgardistisch zu bauen.
Positiv habe ich es erlebt, dass sie das so mitgemacht haben. Ja, auch sonst im Zelebrieren und im Umgang mit den Gläubigen war das irgendwie anders auf einmal. Das war schon toll und angenehm. Vielleicht müsste das auch noch irgendwie jetzt noch toller werden können, aber ich weiß auch nicht, das stockt so. Das Verhältnis von Kirche zum Menschheit.
Sagt der Kirchenarchitekt Gottfried Böhm, der heute seinen 100. Geburtstag feiert. Und ein langes Feature über den Mariendom in Neviges mit Fotos finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Marktplatz. Heute zum Thema sichere Lebensmittel vom Hof bis auf den Teller. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.